Wir möchten jetzt den zweiten Vortrag hören zum Thema Ökumene wohin von Lothar Gassmann. Ich will jetzt noch ein kurzes Wort lesen aus 1. Petrus 1, die Verse 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Herr Jesus Christus, hab auch Dank, dass wir jetzt wieder auf dein Wort hören können. Hab Dank, dass du uns errettet hast, dass wir Mitteilhaber der Verheißung sein dürfen, dass wir auch außerhalb von Israel Gerettete sein dürfen. Herr, schenkst, dass wir den Glauben bewahren und dass wir ihn auch an andere weitergeben können. Herr Jesus, rette auch noch viele Menschen in dieser Zeit und mach uns fest in unserem Glauben. Und schenke uns auch jetzt wieder offene Ohren und ein offenes Herz für das, was du uns sagen willst. Amen.
Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das Thema lautet Ökumene, wohin? Ich möchte ein Wort aus der Heiligen Schrift dazu lesen, und zwar Offenbarung 17. Offenbarung 17, ab Vers 3. Er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war bedeckt mit gotteslästerlichen Namen und hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold, Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Unzucht in ihrer Hand. Auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau betrunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und dann lese ich noch ab Vers 12 und 13. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die das Reich noch nicht bekommen haben. Aber wie Könige werden sie eine Stunde Macht bekommen mit dem Tier. Diese haben eine übereinstimmende Meinung und werden ihre Kraft und Macht dem Tier geben. Sie werden mit dem Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige und mit ihm sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und er sagte zu mir, die Gewässer, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, die werden die Hure hassen und werden sie einsam und nackt machen, ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, seinen Willen zu tun und in Übereinstimmung zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet waren. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft über die Könige der Erde hat. Soweit. Ich möchte auch nochmals bitten, aufzustehen, dass wir nochmals beten. Lieber Vater im Himmel, du gibst uns in deinem prophetischen Wort die Warnung vor den endzeitlichen Ereignissen. Und wir stehen schon mittendrin in dem, was sich hier anbahnt und bitten dich, bewahre uns davor, vor der Vermischung, vor der Verführung, vor dem Welt- und Zeitgeist. Leite uns auch jetzt bitte durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich werde jetzt nicht diese Verse auslegen können aus Zeitgründen, aber es soll eine Einstimmung sein vom Wort Gottes her über die Frage der Ökumene, denn es ist ganz klar, dass diese Frau auf dem scharlachroten Tier eine abgefallene Religion ist, die nicht mehr Jesus allein nachfolgt, die alles miteinander vermischt, wo alle Geister und Dämonen Macht haben und Zugang haben. Und es ist auch deutlich geworden aus dem, was ich gelesen habe, dass sie sich mit der Weltherrschaft verbündet, mit dem Antichristen. Sie setzt sich auf das Tier. Die Frau auf dem Tier ist übrigens auch Symbol für Europa, wo ja auch Rom liegt, die Stadt mit den sieben Hügeln, wo die römische Kirche ist, deren Würdenträger Purpur und Scharlach tragen, die über Jahrhunderte aber Millionen durch die Inquisition verfolgt und zum Teil auch getötet haben. Ja, wir sehen also, vieles deutet darauf hin, auf diese Auslegung. Und das kann ich jetzt hier nur ein paar Sätzen erwähnen. Das Thema lautet Ökumene, Ökumene wohin? Wer kennt diese Schrift? Carta Ökumenica. Wer hat davon schon gehört? Die Charta der Ökumene. Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa. Verabschiedet worden von der Konferenz Europäischer Kirchen, KEK abgekürzt. Das ist ein Zusammenschluss evangelischer und orthodoxer Kirchen. Auch viele Freikirchen sind da zusammengeschlossen, gerade solche, die in Dachverbänden vereinigt sind. Und auch unterzeichnet vom Rat der Europäischen Bischofskonferenzen. Das ist praktisch der europäische Zusammenschluss der katholischen Bistümer und Konferenzen. Und diese Charta Ökumenica ist sehr wichtig. Sie hat zwar noch keinen kirchenrechtlich verbindenden Charakter, aber es wird dadurch sehr viel Druck ausgeübt auf Kirchen, die da drin sind und auch andere, dass sie beitreten sollen. Der Weltkirchenrat oder Ökumenische Rat ist ja so eine Art Dachorganisation, wo aber die katholische Kirche nicht drin ist. Aber in diesem Charta Ökumenica, die wurde sowohl von evangelischen orthodoxen Kirchen als auch von der katholischen unterschrieben. Und deshalb hat es eine besondere Gewichtung. Und wir haben ja auch erlebt, als wir nur ein Gemeindehaus kaufen wollten in Pforzheim von der Kirche, wir wollen sonst keinen Kontakt weiter haben, dass das nicht geht, wenn man nicht in der Ökumene ist. So wurde uns mitgeteilt vom Dekanat. Also wenn man nicht in der Ökumene ist, dann kann man also noch nicht mal mehr Immobiliengeschäft tätigen mit ökumenischen Kirchen. Und wir werden aber auch deshalb nicht eintreten, sondern verzichten darauf, zumal das sowieso zu klein wäre wahrscheinlich. Aber von daher haben sie es jedenfalls versucht und es war ein interessanter Präzedenzfall, was eben auch andere Gemeinden betrifft, die irgendwo etwas kaufen wollen. Wobei natürlich von der heutigen Gesetzeslage her, Antidiskriminierungsgesetze, es uns nicht hätte verwehrt werden dürfen. Ja, aber wir wollen das nicht weiter verfolgen. Ich sage nur mal, die Antwort war interessant. Sie sind weder Mitglied in der ACK noch in sonstigen ökumenischen Zusammenschlüssen. Deshalb können und werden wir nichts an Sie verkaufen und auch keine Geschäfte tätigen. Ja, so sind die Fronten geklärt, muss man leider sagen. Und der Druck ist natürlich groß, wenn mancher schwach wird. Es gibt auch dramatische Fälle, wo Schwestern nicht Kindergärtnerin werden konnten, weil sie in keiner ACK-Kirche sind. Die ACK ist die Vorortorganisation der Ökumene, des Weltkirchenrats, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und dann ist die Frage vom Gewissen her. Ja? Ich kann ja nicht in diese Kirchen eintreten, bloß damit ich eine Arbeitsstelle bekomme. Wie geht man mit solchen Situationen um? Wir haben insofern auch schon eine gewisse Verfolgung bezüglich des Gewissens. Und viele müssen auch Dinge unterschreiben, gerade diese Antidiskriminierungsgesetze, wenn sie eine Stelle heute bekommen möchten. Die Welteinheit wird also auf politischem Gebiet angestrebt, wirtschaftlichem Gebiet, technisch ist sie auch schon da durch globale Massenmedien und eben auch auf religiösem Gebiet durch die Ökumenisierung. Nun, diese Charta Ökumenica, was steht da drin? Ich habe zitiert in meinen Schriften und ich möchte auch hier einiges wiedergeben. Das Hauptthema ist die Verständigung und Versöhnung von Kirchen, Kulturen, Völkern und Religionen in einem neuen Europa. Da haben wir schon politisch Europa, religiös mit den Religionen, die große Einheit, die nach meiner Meinung in die antichristlich-babylonische Weltregierung einmündet. Die Kirchen verpflichten sich in dieser Charta, die Einigung des europäischen Kontinents zu fördern. Und dabei wird der christliche Glaube lediglich noch als eine Kraft verstanden zur religiösen Bereicherung Europas. So wie auch in der Europäischen Verfassung, abgemildert Reformvertrag genannt, nur steht die kulturellen, humanistischen und religiösen Wurzeln Europas ohne Gott, ohne konkreten Bezug zum christlichen Glauben. Wörtlich heißt es in dieser Charta Ökumenica, wir sind überzeugt, dass das spirituelle Erbe des Christentums, merkt ihr was? spirituelle Erbe. Das ist so wie Wischiwaschi, ja, allgemein religiös. Eine inspirierende Kraft zur Bereicherung Europas darstellt. Aufgrund unseres christlichen Glaubens setzen wir uns für ein humanes und soziales Europa ein, in dem die Menschenrechte und Grundwerte des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Toleranz, der Partizipation und der Solidarität zur Geltung kommen. Zitat Ende. Klingt schön, nicht? Ja. Haben wir genau die freimaurerische Handschrift, die auch in der Europäischen Verfassung auch genauso festgelegt ist. Mit dieser Charta verpflichten sich die Kirchen, die das unterschrieben haben, das Evangelium nur in gegenseitiger Absprache zu verkündigen. Man kann auch vom Maulkorb-Paragraph sprechen, deutlicher gesagt. Es heißt wörtlich, wir verpflichten uns, über unsere Initiativen zur Evangelisierung mit den anderen Kirchen zu sprechen, darüber Vereinbarungen zu treffen und so die schädliche Konkurrenz sowie die Gefahr zu neuer Spaltung zu vermeiden. Zitat Ende. Ganz klar, es geht auf die Vereinigung zu, die Ökumene. Und wenn du dann noch klar warnst vor Fehlentwicklungen in verschiedenen Kirchen, etwa im katholischen Bereich, die heidnischen und okkulten Lehren, das ist dann nicht mehr möglich, wenn man im gleichen Boot sitzt. Deshalb wurde auch bei ProChrist nie ein kritisches Wort über katholische Kirche und den Okkultismus im Katholizismus gesagt. Ich erinnere mich an eine Predigt von Ulrich Parzani, wo er über Okkultismus gesprochen hat. So die allgemein okkulten Dinge, aber kein Wort über Heiligenkult oder Rosenkranz, oder Spiritismus und alles, was ja da auch läuft, weil man ja zusammenarbeitet. Nicht? Man hat sich ja beim Papst den Segen geholt und dann diese Dinge praktiziert. Also die Ökumene hat auch längst die Evangelikalen schon weitgehend aufgefressen, nicht nur erfasst, sondern aufgefressen. Ich nenne mich deshalb schon seit einigen Jahren nicht mehr evangelikal, sondern einfach Christ, der versucht, bibeltreu nach dem Wort Gottes zu leben. Die Religiosität der Charta ähnelt sehr dem römisch-katholischen Verständnis. Das Ziel ist die sichtbare Einheit, das heißt die organisatorische, hierarchische, also nach oben ausgerichtete Einheit, wie sie die katholische Kirche stets anstrebt. Und man möchte die gegenseitig anerkannte Taufe und die eucharistische Gemeinschaft, also die Sakramente gegenseitig anerkennen, eben auch hier die Taufwiedergeburt, die die katholische Kirche vertritt, in der Säuglingstaufe und so weiter. Früher sind unsere Vorfahren in den Kerker gegangen, etwa Marie Durand, 38 Jahre im Kerker, weil sie sich geweigert hat, die katholische Messe mitzufeiern. Heute feiern führende Evangelikale heimlich oder öffentlich katholische Messen. Ich könnte euch einige Namen nennen, aber das will ich jetzt nicht von der Kanzel sagen. Ihr könnt mich nachher gerne ansprechen, wer das alles ist von den führenden Evangelikalen. Das Ziel heißt Sakramentalismus und man hat hier Rituale, Symbole und Bilderverehrung enthalten, zumindest in der Arbeitshilfe zur Charta, die hinzugefügt ist. Aber es geht noch weiter. Nicht nur die interkonfessionelle Ökumene, sondern auch die interreligiöse Ökumene, die ja noch weiter hinausgeht zu heidnischen Religionen, wird propagiert. Punkt 11, Beziehungen zum Islam pflegen. Und da heißt es wörtlich, die Begegnung zwischen Christen und Muslimen sowie den christlich-islamischen Dialog wollen wir auf allen Ebenen intensivieren. Insbesondere empfehlen wir, miteinander über den Glauben an den einen Gott zu sprechen und das Verständnis der Menschenrechte zu klären. Naja, immerhin, ja, Menschenrechte, Verfolgung. Wir verpflichten uns, bei gemeinsamen Anliegen mit Muslimen zusammenzuarbeiten. Verpflichten uns, steht alles hier drin. Und das Problem ist, dass hier geschrieben wird, an den einen Gott. Ist Allah, des Koran, wirklich der gleiche Gott wie der Gott der Bibel? Ja, Allah ist einfach, heißt einfach Gott, aber es ist, der Mohammed hat ja alle Götzen der Kaaba abgeschafft, außer dem einen, dem Mondgott oder der Mondgöttin. Deshalb auch diese Mondsichel. Ja, es ist der Mondgott und wofür steht der Mond? Für Licht oder Finsternis? Finsternis. Mehr möchte ich jetzt öffentlich nicht sagen. Jeder kann da selber seinen Reim draus machen. Und Symbol für unseren Herrn Jesus Christus ist die Sonne, ja, aber nicht der Mond. Nun, dann wird die Sage der entführten Europa abgedruckt. Es wird behauptet, Gott sei in allen Menschen zu finden. Der Tag der Weltreligionen wird darauf hingewiesen und so weiter. Also es geht hier sehr stark in die politisch-religiöse Vermischung hinein. Wer da unterschreibt, ist nicht mehr frei, wirklich das klare Evangelium unverkürzt und unverfälscht zu verkündigen. Der muss sich diesen falschen Kompromissen fügen. Und das ist genau das, was die antichristliche Herrschaft am Ende sein wird, eine Vermischungsreligion, wo dann der Antichrist sich als der neue religiöse Führer präsentieren kann. Das war ein aktuelles Beispiel zum Einstieg. Was heißt eigentlich Ökumene? Das kommt vom griechischen Wort Oikos, das Haus. Verwandt mit Haus und bedeutet so viel wie die von Menschen bewohnte Erde, der ganze Erdkreis. Der Kaiser wurde im Römischen Reich als der gute Gott der Ökumene und ihr Heiland und Wohltäter verehrt, also den ganzen Weltkreis beherrscht. Und nach der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert, wo ja so eine Art Volkskirche entstand, wurde auch immer wieder von der Ökumene gesprochen. Das Herrschaftsgebiet der Römer, die Ökumene, mit dem vom Christen beeinflussten Gebiet wurde damit identifiziert. Es gab dann die ökumenischen Konzilien und so weiter. Es ist ein schillernder Begriff, der kann so oder so verstanden werden. Wir blicken einmal, wie Ökumene im Neuen Testament vorkommt. 15 Mal, meistens allerdings negativ, aber nicht immer. Positiv in Matthäus 24, 14, je nachdem, wie man es jetzt sieht. Da heißt, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Ökumene, in der ganzen Welt, im ganzen Erdkreis, zum Zeugnis für alle Völker. Oder alle Welt wurde geschätzt, ja, Lukas 2, Vers 1. Lukas 4, Vers 5, der Teufel führte ihn, Jesus, hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Ökumene, der Welt, des Weltkreises. Und sagte, diese Macht will ich dir geben. Ist also die allumfassende Einheit und Macht damit gemeint, ne? Die Weltverbrüderung. Freimaurer würden sagen, die Menschheitsbruderschaft. Und in Lukas 21, Vers 26 sagt Jesus voraus, die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Ökumene, über den ganzen Weltkreis. Und schließlich Offenbarung 3, Vers 10 und Offenbarung 16, 3, Vers 10 steht, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, Ökumene, zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Also es wird über den ganzen Weltkreis die Versuchung noch kommen. Und schließlich gehen Geister von Teufeln aus, sie tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Ökumene, um sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Offenbarung 16, Vers 4, wo es dann zur Schlacht von Harmagedon kommt. Auch ein weltumstandender Konflikt, wo die ganze Welt, die Ökumene gegen Israel, Jerusalem marschieren wird. Sacharja 12 und Sacharja 14 ist das nachzulesen. Heute wird der Begriff Ökumene in Anlehnung an den ersten Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Wilhelm Adolf Wissert Huft, ein Holländer, auf 5 Bedeutungen konzentriert. Erstens, zur ganzen bewohnten Erde gehörig und sie vertretend. Zweitens, zum Römischen Reich gehörig und es vertretend. Drittens, zur Kirche als Gesamtheit gehörig und sie vertretend. Viertens, die Beziehungen zwischen mehreren Kirchen oder zwischen Christen verschiedener Konfessionen betreffend. Und fünftens, der Ausdruck des Wissens um die christliche Einheit und des Verlangens nach ihr, nach dem hohepriesterlichen Gebet, damit sie alle eins seien, Johannes 17, darauf komme ich noch zurück. Das Problem ist, dass der Begriff Ökumene immer mehr ausgeweitet werden kann. Ich sage mal, wer auf den ökumenischen Zug aufgesprungen ist, da gibt es dann oft kein Bremsen mehr. Es fängt an mit dem Kontakt zwischen verschiedenen evangelischen Kirchen, irgendwann holt man dann noch die Adventisten hinein oder dann auch die Extremcharismatiker. Jetzt ist zum Beispiel auch schon Peter Wenz im Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Auch die Allianz ist eine ökumenische Bewegung, sogar die älteste, die es gibt, 1848 und dann 1948, ja dann ökumenische Rat, wenn ich richtig weiß, dann vollends und auch die UNO. Ja, das war alles interessant mit diesen 48er Jahren. Und es gibt dann diese zunehmende Öffnung. Also erst hat man dann die evangelischen, die Freikirchen und dann die auch gewisse, so, die am Rande der Sekten stehen, so wie die Adventisten, ich sag's mal so. Getagt hat man jetzt auch schon bei den Mormonen in Salt Lake City, die Weltallianz. Und man will also auch mit der mit der UNO zusammenarbeiten, durch die Micha-Initiative. Also überall streckt man seine Fühler aus, um die große Einheit zu produzieren. Deshalb, man kann heute die Weltallianz immer weniger vom Weltkirchenrat unterscheiden. Früher war das noch konträr. Heute spricht man Grußworte gegenseitig, arbeitet zusammen, so in ethischen Fragen schon. Gut, ich habe nichts dagegen, wenn man gegen den Analphabetismus kämpft, wenn man die Welthungerprobleme angeht. Grundsätzlich kann man das natürlich machen, aber es darf niemals auf Kosten der Wahrheit gehen, dass Jesus als der einzige Weg zum Vater auf die Seite geschoben wird. Denn Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und das darf man eben in keinster Weise relativieren. Das ist der meistbekämpfte Ausspruch unseres Herrn in der Endzeit, möchte ich mal behaupten. Ja, das Problem ist, dass heute auch von der sogenannten großen Ökumene gesprochen wird. Und wie gesagt, es weitet sich immer mehr aus. Jetzt haben wir die Extremcharismatiker auch schon in der Allianz. Und mit den Katholiken hatten wir ja auch schon viel veranstaltet bei Gebetswochen. Ja. Klar gibt es da auch Christen, aber nicht bei den Führenden, insofern, dass sie die Dogmen kennen. Also der einzelne Katholik kennt gar nicht alle Dogmen, die er glauben müsste als Katholik. Der liest vielleicht die Bibel ganz einfach und bekehrt sich dann. Das kann es auch geben. Ich war auch katholisch, wo ich zum Glauben kam, und bin dann aber später ausgetreten. Ja. Ich konnte nicht in dem System weiter existieren mit meiner Bibelerkenntnis. Innerlich vom Gewissen her. Und dann öffnet man sich für die Katholiken und schließlich auch für die Religionen. Auch bezüglich Allianz hat man ganz wachsweiche Positionen zum Islam bezogen, etwa in der Schweiz. Die Schweizerische Evangelische Allianz hat sich gegen die Minarettverbotsinitiative gestellt. Also da gab es ja Politiker, Christliche, die wollten wenigstens die Minarette auf den Moscheen verhindern. Da gab es eine Volksabstimmung, das geht ja nur in der Schweiz bisher leider, bei uns nicht. Und wer hat sich dagegen gestellt? Die Allianz. Das ist so intolerant, das können wir nicht machen. Ja. Und jetzt in Uganda, gut, da mag man verschiedener Meinung sein, hat sich der Präsident dafür ausgesprochen, Homosexualität, und zwar extrem praktiziert, sogar mit Gefängnis zu bestrafen, so wie es früher auch in Deutschland war, noch vor 50 Jahren. Und wer fällt ihm in den Rücken? Man staune, die Evangelische Allianz. Nein, das darf man nicht machen, und wir müssen ja tolerant sein. Wir merken die freimaurerische Handschrift auch in diesen evangelikalen Dachverbänden. Aber ich nehme vorweg, das ist das Thema an sich erst morgen. Evangelikale, wohin? Aber wenn wir schon über Ökumene reden, wir können die Themen nicht trennen. Wir können die Themen nicht trennen. Es geht, wir hatten vorhin das Thema Kirche gehabt, jetzt Ökumene, morgen Evangelikale. Es ist heute alles die große Vermischung. Und das ist eben die babylonische Endzeitsituation, dass es keine klaren Konturen mehr gibt. Dass alles vermischt wird. Das ist das Gefährliche. Ah, der Pfarrer sagt doch manches Gute. Die Pfarrerin kann so gut predigen. Und was hast du denn gegen andere Christen? Da gibt es doch auch Gläubige in der katholischen Kirche. Und so wird alles vermischt. Versteht ihr? Die Konturen werden aufgelöst. Gut, dass wir noch das Wort haben. Eine unverfälschte Bibel hoffentlich. Ja, unverfälschtes Wort. Und dass wir von daher alles, wirklich alles prüfen. Auch was ich heute sage. Prüft alles vom Wort Gottes her. Liebe Geschwister, es ist eine sehr ernste Zeit, eben eine endzeitliche Entwicklung. Und ich habe gerade erwähnt, die große Ökumene heute. Und man versteht darunter jetzt Kontakte und Verbindungen zu Angehörigen anderer Religionen, wobei der christliche Glaube keine Religion ist, sondern die lebendige persönliche Beziehung zum einzig wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Religion ist immer Bindung, wo der Mensch sich selber zu erlösen versucht, durch ein System mit Ritualen, Traditionen, Praktiken irgendwelcher Art. Aber der lebendige Glaube ist so, dass Gott sich von oben nach unten offenbart und den Menschen seine Hand reicht und ihn herauszieht aus dem Sumpf der Sünde und Verlorenheit. Das ist rettender Glaube. Gott rettet uns von oben nach unten. Der religiöse Mensch baut sich sein System von unten nach oben. Also Glaube von oben nach unten. Und Offenbarung auch, von oben nach unten. Religion immer von unten nach oben aufgebaut als System. Ist der Unterschied klar? Ja, ganz wichtig. Und die große Ökumene möchte jetzt schon alle Religionen einbeziehen. Es gibt auch da verschiedene Stufen. Erst hat man geredet von der abrahamitischen Ökumene. Wer gehört da dazu?
Islam.
Ja, Juden, Christen, Moslems. Ja, alle, die von Abraham in ihren Schriften berichten. Und die Moslems haben im Koran auch etwas über Abraham, aber natürlich verfälscht. Da ist nicht Isaak der Nachfolger, sondern Ismael, ja, die arabischen Stämme mit ihren heute islamischen Religion. Also auch natürlich verdreht und verfälscht. Aber man spricht hier von der abrahamitischen Ökumene. Und dann geht man aber noch weiter zur adamitischen Ökumene. Was könnte das sein? Die adamitische Ökumene. Alle Menschen werden da einbezogen. Adam, ja, der Urmensch praktisch, der erste Mensch und Eva. Alle Menschen. Und das heißt, sehr gefährlich, es wird erstrebt die Einheit aller Menschen guten Willens. Schon mal gehört? Die Goodwill-Menschen. Ja, und wer da nicht mitmacht, was ist das für ein Mensch? Mensch mit bösem Willen. Das sind die bösen Friedensstörer. Man kann sie auch Fundamentalisten nennen oder unbelehrbare Bibeltreue oder wie man sie nennt. Ja. Ich denke, die meisten von uns hier werden wahrscheinlich da dazugehören. Aber ich bin überzeugt, nur diejenigen werden auch gerettet sein und in den Himmel kommen, die an Jesus als dem einzigen Weg festhalten. Ich habe schon erwähnt, Johannes 14, Vers 6. Wir können viele weitere Stellen nennen. Ich werde es gleich noch als Antwort darauf zitieren, dass es nur einen einzigen Gott gibt, nur einen einzigen Weg zum Himmel. Besonders gefährlich ist Professor Hans Küng aus Tübingen. Ich habe ihn als Student selber erlebt. Und der hat den Satz geprägt: Ohne Religionsfrieden keinen Weltfrieden. Das klingt alles sehr vernünftig und ist auch ein wahrer Kern dabei. Aber man sieht es nur innerweltlich, politisch und nicht geistlich. Man muss die Ebenen unterscheiden. Wer das natürlich nur innerweltlich, immanent politisch sieht, der wird natürlich so reden. Klar, wenn alle lieb sind zueinander, jeder den anderen anerkennt, jeder den anderen toleriert, dann wird es keine Konflikte und Kriege mehr geben. Und wir sind natürlich auch dafür, dass wir friedlich das Evangelium weitersagen, nicht mit Waffengewalt, keine Kreuzzüge veranstalten, keine Inquisition vornehmen. Ist ja hoffentlich jedem klar. Und der Herr Jesus gebietet ja selber die Feindesliebe, die Liebe zu den Feinden. Aber hier wird ja bei Küng und seinen Nachfolgern die Wahrheit relativiert, die Wahrheit zu Boden gerissen. Da wird das, was hier politisch verständlich ist, bis zur geistlichen Ebene erhoben. Und wird gesagt, du darfst dem anderen nicht den Glauben absprechen, du darfst keinem sagen, der kommt nicht auch irgendwie in seinen Himmel oder Nirvana oder wie auch immer. Wir müssen tolerant sein. Und das ist die freimaurerische Handschrift, die absolute Toleranz. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Die Wahrheit ist relativ, damit wir hauptsächlich politischen und religiösen Frieden bekommen. Das hat auch Papst Johannes Paul II. So verkündigt, als er das erste sogenannte Friedensgebetstreffen der Weltreligionen in Assisi 1986 veranstaltet hat. Da hat er gesagt, die Bedrohung des Weltfriedens übersteigt alle religiösen Differenzen. Aber liebe Geschwister, man hat völlig übersehen das erste Gebot. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und auch, dass bei Propheten Jesaja steht, dass die Gottlosen keinen Frieden haben werden und dass der Gottes Gebote übertritt, auch keinen Frieden haben wird. Und wer das erste Gebot sogar übertritt, kann keinen dauerhaften Frieden erwarten. Das ist ein völliger geistlicher oder soll ich sagen ungeistlicher Fehlschluss, was da abläuft. In Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet Jesu wird es genannt, das wird immer wieder herangeführt für die Einigungsbemühungen. Johannes 17, das eine war ja Offenbarung 17, die Warnung vor der religiösen Vermischung, der Hure Babylon. Und nun Johannes 17, liebe Geschwister, vielleicht lesen wir einige Verse. Und da wird uns schon deutlich die Frage, ob das berechtigt ist, dieses Kapitel für die religiösen Einheitsbemühungen heranzuziehen zwischen allen Menschen. Was steht hier eigentlich wirklich? Was betet Jesus zum Vater hier? Da hob Jesus seine Augen zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche. Weil du ihm Macht gegeben hast über alles Leben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Hier steht schon klar, die du ihm gegeben hast, die vom Vater sind. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist bei mir fett gedruckt. Da steht schon ganz klar. Es gibt nur den einzigen wahren Gott, Yahweh, und seinen Sohn, Jesus Christus. Und da kann man nicht sagen, Buddha, Zarathustra, der Allah des Koran, und wie sie alle heißen. Es gibt nur den einen wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Wer den Sohn hat, hat den Vater. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat auch den Vater nicht. 1. Johannes 2. Also wer Jesus als den einzigen Weg zum Vater ablehnt, der hat Gott nicht. Der hat den Vater nicht. 1. Johannes 2 steht es ausdrücklich. Das ist sogar der Antichrist. Das sind alles antichristliche Mächte, die die Gottheit Jesu bekämpfen. Und wenn wir jetzt hier weiterlesen, sehen wir, die Jünger sind die, die geheiligt sind in der Wahrheit, die in Christus sind und Christus in ihnen. Und da kann man nicht sagen, das sind irgendwelche Menschen aus anderen Religionen oder mit götzendienerischen Kirchen. Nur die, die wirklich wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, Johannes 3, nur sie gehören zu Jesus und zum Vater im Himmel. Und das ist die wahre Ökumene in der Bibel, die unsichtbare Einheit aller wiedergeborenen Christen. Egal in welchen Gemeinden sie jetzt sind. Aber das ist die wahre Ökumene. Die falsche Ökumene ist alles, was über die geistliche Wiedergeburt hinausgeht. Ich verwende nicht gern den Begriff Ökumene, aber ich will es einfach versuchen, jetzt mal so auszudrücken. Es gibt eine wahre Einheit, darüber rede ich gerne, aller derer, die Jesus im Herzen tragen, die Buße getan haben über ihr altes Leben, die Jesus angenommen haben als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben und die dadurch wirklich gerettet sind von der ewigen Verdammnis, die nicht mehr in die Hölle kommen müssen. Wer Jesus Christus nicht angenommen hat, für den ist der Ort der Verdammnis aufgespart. Ja, der kommt nicht in den Himmel. Entweder wir glauben das oder wir glauben es nicht, aber wir können es nicht relativieren, in keinster Weise relativieren. Es ist eine Glaubensentscheidung, die jeder nur individuell für sich treffen kann. Entweder Jesus allein, wie es auch die Reformatoren gesagt haben, oder Jesus und, aber dann keine Erlösung. Sobald du Jesus in das Pantheon der Religionsstifter einreißt und dann nur noch bewunderst als großen Menschen oder irgendwie, aber nicht als den Sohn Gottes, als einzigen Weg, dann hast du nicht die Verheißung, in den Himmel zu kommen. Das ist eine sehr ernste Sache. Und deshalb ist diese falsch-ökumenische Bewegung, die heute läuft, so gefährlich. Es ist traurig, dass religiöse Führer, auch aus der Allianz, wo man früher aufgeschaut hat und ein klares Wort erwartet hat, dass die heute mit muslimischen Vertretern und allem Möglichen sich treffen. Klar, es ist schon gut, wenn man sich einsetzt für die Religionsfreiheit in islamischen Ländern, da bin ich auch nicht dagegen, aber man darf keine falschen Kompromisse schließen, wie es leider zunehmend in gewissen Papieren und Verlautbarungen vorbereitet wird. Die Unterschiede zwischen wahrer und falscher Einheit möchte ich noch darstellen. Wahre Einheit umfasst nur diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die sein Wort als die Wahrheit behalten, die in der Welt, aber nicht von der Welt sind und die daher von der Welt gehasst werden. Johannes 17. Falsche Einheit hingegen umfasst die ganze Menschheit. Sie hurt mit allen möglichen Ideologien und Religionen und verfolgt diejenigen mit Zwang, Terror und schließlich Gewalt, die Jesus Christus als einzigem Herrn, Erlöser und Friedensbringer die Treue halten. Wahre Einheit kommt zustande durch Missionierung und Evangelisierung aller Völker, durch den Ruf, den klaren Ruf zum rettenden Glauben und zur Lebensübergabe an Jesus Christus. Ich könnte dazu jetzt immer Bibelstellen nennen, aber das lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg. Falsche Einheit umgeht diesen Ruf zur Bekehrung, indem sie politische Probleme und Selbsterlösungsversuche einer Menschheit in den Vordergrund stellt, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat, zu ihrer Rettung und ihrer Zuspitzung im Antichristen findet, der sie selbst in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Wahre Einheit duldet keine Irrlehre. Wird man nie finden bei wahrer Einheit. Falsche Einheit duldet ihr Lehre, etwa im Katholizismus, und fördert sie sogar noch infolge der Vermischung der Ideologien und Religionen. Wenn man sie nicht bekämpft und ablehnt die Irrlehre, dann bleibt sie vorhanden. Und dann wird der Sauerteig um sich fressen wie ein Krebsgeschwür. Der Sauerteig der falschen Lehre. Das ist ja das Problem auch in evangelischen Landeskirchen, dass es keine Gemeindezucht mehr gibt letztendlich. Und die müsste ja nicht die einzelnen Schäflein betreffen nur, sondern eben die Kirchenfürsten, die abgefallen oder abgewichen sind vom Wort Gottes. In der Praxis besitzt die falsche Einheit eine dreifache Ausrichtung, die zur Diktatur des Antichristen führt. Erstens politisch, auf ein Welteinheitsreich hin, in dem alle einerlei Meinung haben. Offenbarung 17, Vers 13, wir haben es vorher am Anfang gehört. Zweitens wirtschaftlich, auf ein einheitliches Weltwirtschaftssystem hin, auch sehr aktuell, in dem niemand mehr kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, welche ist 666. Offenbarung 13, 17 und 18. Und drittens, das ist jetzt unser Thema gerade, religiös, auf eine Welteinheitsreligion hin, in der alle, die auf Erden wohnen, den Drachen, also den Satan, und das Tier aus dem Meer, den Antichristen, anbeten. Und zwar alle, deren Namen nicht geschrieben sind von Anfang der Welt in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist. Alle, die nicht zu Jesus gehören. Ja, welche biblische Antwort ergibt sich zur Ökumene der Religionen? Ganz klar vom ersten Gebot her. Keine anderen Götter haben. Heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Die ganze Bibel spricht darüber, ob ein König im Alten Testament Gott gefällt oder nicht gefällt, ob er Götzendienst betreibt oder nicht. Jeder, der den einzig wahren Gott irgendwie vermischt mit Götzen, der wird als König beurteilt, der Gott missfällt und der keine Verheißung des Segens hat für sein Volk und für sich selber. Und so ist es auch heute. Wer bei dieser falschen Ökumene mitmacht, hat keine Verheißung, weder des ewigen noch des irdischen Friedens. Es wird höchstens das kurzlebige Scheinfriedensreich des Antichristen entstehen, das 42 Monate dauern wird, gemäß der Offenbarung an Johannes. Also, liebe Geschwister, zum Thema Ökumene können wir hier in Deutschland natürlich nicht schweigen zum Thema römisch-katholische Kirche. Wir haben ja auch am Anfang gehört, Offenbarung 17 bezüglich der babylonischen Religion, Mischreligion. Und da ist ja auch die Rede von sieben Hügeln, von Purpur und Scharlach, von Verfolgung der Gläubigen, von dem goldenen Becher. Und dass man sich wundert, wer diese Frau ist. Ja? Und ich denke, das deutet alles darauf hin, dass es Rom ist, fortgesetzt das römische Priestertum, der Pontifex Maximus im Papsttum und mit dem, was damit zusammenhängt. Der Apostel Petrus hat übrigens keine Nachfolger. Die Apostel sind mit der ersten Generation ausgestorben, nicht fortgesetzt worden. Aber man hat dann das einfach übertragen auf dieses römisch-katholische Führungsprinzip. Nun, das Selbstverständnis der römisch-katholischen Kirche möchte ich einfach mal beleuchten. Deshalb brauche ich schon ein bisschen Zeit, um auch die Quellen zu zitieren. Wie gesagt, es gibt sicherlich etliche Katholiken, die vielleicht in weitgehender Unkenntnis ihrer Dogmen der Kirche einen auf die Bibel als Gottes Offenbarung gegründeten Glauben besitzen und die noch nicht ausgetreten sind, weil sie denken, sie können etwas bewegen. Aber ich denke, das ist vom System her nicht möglich auf Dauer. Denn nach römisch-katholischem Verständnis ist die katholische Kirche der mystische Leib Christi, also Christus selber in mystischer Gestalt. Sie bildet Christus nicht nur ab, sondern ist Christus selber. Der neue Katechismus der katholischen Kirche von 1993 sagt, es besteht ein wunderbar tiefes Verbundensein aller Gläubigen mit Christus, ganz wie zwischen dem Haupt und den übrigen Gliedern seines Leibes. Zitat Ende. Und dieses Verbundensein geht so weit, dass sogar, Zitat, Christi Sühneleiden in seinem geheimnisvollen Leib der Kirche erneuert, gleichsam fortgesetzt und vollendet wird. Zitat Ende. Und deshalb die Messe, wo das Sühneleiden immer fortgesetzt wird, die unblutige Opferung. Und das war auch der Grund, warum unsere evangelischen Vorfahren, die Märtyrer, das nicht teilgenommen haben. Dass der Heidelberger Katechismus aus reformierter Tradition spricht sogar von einem vermaledeiten Götzendienst, der da abläuft. Weil immer wieder das Opfer praktisch unblutig wiederholt werden soll. Obwohl ja ganz klar im Hebräerbrief steht, dass Christus ein für alle Mal geopfert ist. Und dass es am Kreuz vollbracht ist. Es muss nicht wiederholt werden. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, ein Gemeinschaftsmahl und auch ein Hoffnungsmahl. Wir freuen uns auf den wiederkommenden Herrn. Aber es ist nicht so, dass hier diese Verwandlung materialiter wirklich geschieht. Von der Bibel her lässt sich das nicht belegen. Wenn Christus sagt, dies ist mein Leib, ist das genauso zu verstehen, wie wenn er sagt, ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ja, es sind Symbolbegriffe, wo deutlich wird, die Gemeinschaft mit Christus, die wir geistig erleben, wenn wir zum Gedächtnismahl zusammenkommen, sind wir ganz besonders geistig mit ihm verbunden. Wir können unsere Sünden bekennen, aber die werden nicht gesühnt durch die Hostie, die man in den Mund nimmt, sondern indem der Herr am Kreuz das vollbracht hat und wir es im Glauben annehmen und dann Vergebung der Schuld bekommen, wenn wir ihm unsere Sünden im geistig und wirklich in bußfertigem Herzen bekennen. Ist ganz kurz zur Frage Abendmahl, damit es vielleicht einmal an die richtige Stelle gerückt wird von der Bibel her. Es gibt ja solche magischen Vorstellungen. Und ganz extrem gesagt, ein Katholik könnte sich ja so denken, wenn er jetzt diese Hostie nimmt, geschieht ein magischer Reinigungsprozess im Körper. Ja? Und wenn er vielleicht gar nicht biblisch gläubig ist, aber wenn er das einnimmt, im Glauben der katholischen Kirche, so wird dann gesagt. Also die katholische Kirche ist der mystische Leib Christi, so wird gelehrt. Sie ist auch das Gottesvolk des neuen Bundes, sie nimmt die Stelle Israels ein. Also auch hier haben wir die Ersatztheologie, die Substitutionslehre, dass das irdische Israel im Grunde keine Bedeutung mehr hat. Das Priestertum, ja, das ist alles praktisch übernommen für das neue Israel, die katholische Kirche. Es tun übrigens auch andere Sekten, auch die Mormonen sind das neue Israel. Da gibt es ja auch den Salzsee, sowie das Tote Meer, Salt Lake City, oder auch die Zeugen Jehovas. Sind die 944.000, die praktisch die Stämme Israels ersetzen, oder viele andere. Also viele Sekten wollen Israel ersetzen. Und die römisch-katholische Kirche lehrt demzufolge natürlich die Taufwiedergeburt. Das heißt, dass man bei der Säuglingsbesprengung schon die Wiedergeburt erleben würde. Aber wann erlebt man die geistliche Wiedergeburt? Ja, durch Wasser und Geist. Das ist das Wasserbad des Wortes. Das wird als Taufe gedeutet, ist aber gemeint nach Hesekiel, ich glaube Kapitel 36, ich weiß auswendig genau, ist die Reinwaschung durch das Wort Gottes gemeint und nicht irgendwie eine äußere Besprengung. Und da wird auch der neue Geist geschenkt. Reingewaschen durch das Blut Jesu und der Geist Gottes wird verliehen. Ich kann das jetzt nur in Stichwortform alles bringen aus Zeitgründen. Aber im Katechismus der römischen Kirche wird gelehrt, und man höre, durch die Taufe, und zwar Säuglingstaufe in aller Regel, werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder Christi in die Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. Katechismus, Artikel Nummer 1213. Also da wird man praktisch schon gerettet, wenn man dann noch im Glauben der Kirche bleibt. Wie gesagt, im Glauben der Kirche, die ganzen Dogmen. Und es gibt auch die Lehre von der Heilsnotwendigkeit der Mitgliedschaft in der römisch-katholischen Kirche. Und zwar wird es so vertreten, 250 nach Christus prägte der Kirchenvater Cyprian den Satz, außerhalb der Kirche kein Heil, und zwar der katholischen Kirche. Beim vierten Laterankonzil 1215 wird gesagt, es gibt nur eine allgemeine Kirche der Gläubigen, außer ihr wird keiner gerettet. Dieser Anspruch wurde nicht wirklich aufgegeben, er wird nur etwas modifiziert, indem gesagt wird, alle religiösen Gemeinschaften streben zu Rom hin und da finden sie die Fülle des Heils. Heute wird gesagt, die Fülle des Heils, die wirkliche Erlösung gibt es eben nur in Rom. Ja? Und die Evangelischen sind keine Kirche, sondern Gemeinschaften, so in Dominus Jesus wird gesagt. Aber Kirche im Vollsinn ist nur, wo das eucharistische Opfer immer wieder vollzogen wird durch das Priestertum. Der mystische Leib Christi sich verwirklicht. Und deshalb gibt es Ökumene nur durch Rückkehr nach Rom. Rom wird nie eine andere Form der Ökumene akzeptieren. Das muss man auch den vielen Evangelikalen sagen, die heute zu Rom tendieren. Es wird auch gesagt, die Kirche ist eine einzige. Sie ist der Ort, und das wird seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zusätzlich gesagt, der Ort, an dem die Menschheit ihre Einheit und ihr Heil wiederfinden soll. Sie ist die versöhnte Welt. Katechismus Nummer 845. Da ist jetzt die freimaurerische Handschrift noch dazu gekommen, warum glaubenstreue Katholiken sich abgespalten haben, etwa die Lefebvrianer, die Traditionalisten, die sagen, der Antichrist ist jetzt in Rom, weil er die gesamte Menschheit versöhnen will in freimaurerischer Weise. Das ist doch zusätzlich das Problem mit dem heutigen Rom. Aber dadurch wird Rom offen nun für alle Konfessionen und Religionen. Sie können jetzt wirklich die Menschheit vereinigen in Assisi und so weiter und als Hure zusammen mit dem Antichristen agieren. Und die Hure Babylon ist ja nicht nur die römische Religion, die römisch-katholische Kirche, sondern alle Kirchen, die mit ihr zusammenarbeiten. Und alle, die vom klaren biblischen Weg abweichen und andere Lehren mit hineinnehmen. Also Babylon ist Vermischung einfach, ja, Vermischung und ein Gräuel in den Augen Gottes. Und im Zweiten Vatikanischen Konzil hat man dann auch formuliert, die Heilsabsicht umfasst auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Festhalten am Glauben Abrahams bekennen. Wir haben das schon gehört, abrahamitische Ökumene. Und auch die adamitische ist schon in Rom jetzt enthalten. Weshalb, wie gesagt, die Traditionalisten, die Herr Ratzinger wieder integrieren wollte, aber es hat nicht so geklappt, wie er wollte, die sagen, in Rom sitzt jetzt der Antichrist. Damit liegen sie gar nicht so ganz falsch. Wobei sie selber natürlich noch katholischer sind als das heutige Rom und damit genauso von der Bibel abweichen, indem sie das Messopfer, wie sie es nennen, total verändern von der Bibel her und überbetonen. Katholisch heißt übrigens das Ganze betreffend, allumfassend, Katholikos, griechisch. Das heißt, über die ganze Erde verbreitet, zahlenmäßig die größte Kirche und was überall und von allen geglaubt worden ist, so sagte Vinzenz von Lerinum. Und in ihr sei Christus in der Fülle zugegen, die Fülle zum Heil allein in der römisch-katholischen Kirche. Hier kommt nun dem Papst als dem Nachfolger des Apostels Petrus, wie gesagt wird, und dem Stellvertreter Christi auf Erden die höchste Leitungs-, Lehr- und Rechtsprechungsgewalt über alle Könige auf Erden zu. Also alle, auch Frau Merkel, müssen zum Papst pilgern, wenn sie irgendwelche Konflikte haben. Und dort bekommen sie dann ihren Segen und ihre Korrektur. Das ist der Anspruch Roms. Übrigens, was heißt anstelle von Christus auf Griechisch, Stellvertreter Christi? Das heißt Antichristos. Anti heißt gegen oder auch anstelle von. Das haben die Reformatoren schon so gesagt, nicht erst ich. Ja? Diese Formulierung. Heute will man das nicht mehr hören. Der Papst hat folgende Titel: Bischof von Rom, Statthalter Jesu Christi, Nachfolger des Apostelfürsten Petrus, Oberhaupt der Gesamtkirche, Patriarch des Abendlandes, Primas von Italien, Erzbischof und Metropolit der Kirchenprovinz Rom, Souverän des Staates der Vatikanstadt, Diener der Diener Gottes. Ja. Also eine ungeheure Machtfülle, die hier vereinigt ist. Und im Mittelalter 1302 in der Bulle Unam Sanctam erklärte Papst Bonifaz der VIII., die Unterwerfung unter den Papst für heilsnotwendig. Heute gebraucht man nicht mehr so scharfe Töne. Heute ist ein Jesuit, der jetzige Papst, und der ist sehr schlau. Die Jesuiten, die haben ja einen eigenen schwarzen Papst zusätzlich. Ja, es gibt ja zwei Päpste im Katholizismus. Und das ist jetzt zum ersten Mal zusammengetroffen, praktisch. Es gibt zwei jesuitische Päpste zurzeit. Nicht? Also den einen, den offiziellen und den inoffiziellen. Und sie haben ja das Ziel der Gegenreformation. Und man hat bewusst ihn berufen jetzt, weil 2017 ja das Reformationsjubiläum ist, mit der deutschen Lutherbotschafterin Frau Kessmann, die ja schon führend in den ökumenischen Gremien seit vielen Jahren ist. Und es ist ganz klar, dass man hier die Zusammenführung unter Rom anstrebt. Also wir sehen, was die Stunde geschlagen hat. Endzeit. Deshalb Endzeitkonferenzen sind ganz wichtig in unserer Zeit. Das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit kann ich jetzt nicht in der kompletten Form vorlesen. Ein neuer Auszug, das wurde 1870 verkündet. Und da heißt es, wenn der römische Bischof in höchster Lehrgewalt spricht, ex cathedra, das heißt, wenn er seines Amts als Hirt und Lehrer aller Christen walten, in höchster apostolischer Amtsgewalt endgültig entscheidet, eine Lehre über Glauben oder Sitten sei von der ganzen Kirche festzuhalten, so besitzt er aufgrund des göttlichen Beistandes, der ihm im heiligen Petrus verheißen ist, jene Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei endgültigen Entscheidungen in Glaubens- und Sittenlehren ausgerüstet haben wollte. Diese endgültigen Entscheidungen des römischen Bischofs sind daher aus sich und nicht aufgrund der Zustimmung der Kirche unabänderlich. Wenn sich jemand, was Gott verhüte, herausnehmen sollte, dieser unserer endgültigen Entscheidung zu widersprechen, so sei er ausgeschlossen. Ich habe es jetzt doch komplett vorgelesen, weil es so interessant ist, das mal im Originalwortlaut zu hören. Das sind also unabänderliche, endgültige Entscheidungen. Und deshalb, liebe Geschwister, ist die römische Kirche unreformierbar. Wenn ich unabänderliche Entscheidungen treffe, dann kann das nie mehr zurückgenommen werden. Und welche drei Dogmen wurden zum Beispiel gefällt bis jetzt, die unabänderlich und absolut unfehlbar sein sollen? Nun, die Unfehlbarkeit des Papstes selber natürlich. Und damit ist es unreformierbar geworden. und dann zwei Marien Dockmann. Die eine war 1854 die unbefleckte Empfängnis Marias, dass sie selber vor der Erbsünde bewahrt worden sei. Nicht nur Jesus, sondern auch schon Maria. Wenn man das logisch zu Ende denkt, müssten Adam und Eva auch schon ohne Erbsünde gewesen sein. Ja? Weil mit Maria ja, und dann ihre Mutter, wie war das dann und wie geht es weiter, versteht ihr? Völlig unlogisch, aber man hat es dogmatisiert. Und dann 1950 erst, Mitte des 20. Jahrhunderts, die leibhaftige Himmelfahrt Marias. Wo steht das in der Bibel? Bitte die Stelle mir nennen. Ja, nirgends, nirgends. Und jetzt möchte ich abschließend einige dieser Irrlehren der römisch-katholischen Kirche einmal auflisten. Ich habe eine Liste gemacht, manche kennen sie vielleicht schon, was alles nicht in der Bibel steht. Und deshalb ist das Problem, deshalb können wir hier nicht zusammenarbeiten. Das ist eine ganze Latte jetzt, was da kommt. 355 nach Christus, der römische Bischof beansprucht, er wäre der Papst, der direkte Nachfolger des Apostelfürsten Petrus. Erst Mitte des 4. Jahrhunderts kam diese Behauptung auf. 375, jetzt kommt es natürlich Schlag auf Schlag, die Heiligenverehrung wird eingeführt. In Wirklichkeit Götzendienst. Früher waren das die heidnischen, römischen und griechischen Gottheiten, die Schutzgötter für das Meer, für die Seeleute, für das Feuer. Ja, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd's andere an. Ihr könnt, ja, das ist so Volksmund, so ein bisschen. Aber das ist, und das waren aber früher, ich weiß nicht, wie sie hießen, im Römischen Reich gab es solche Schutzgötter, heidnische Gottheiten. Und jetzt hat man das christianisiert und hat einfach Märtyrer, die armen Märtyrer, dafür eingesetzt als Schutzheilige. Und übrigens, Heilige, wie ist das jetzt bei Johannes Paul II.? Wie wird er heilig gesprochen? Indem irgendeine Nonne zu ihm betet als Mittler und ihn bittet um ein Wunder. Und wenn dann sie geheilt wird irgendwie, dann hat praktisch der verstorbene Johannes Paul II. Ein Wunder getan und kann dann heilig gesprochen werden. Stellt euch vor, ja, das ist der reine Spiritismus. Und die Bibel verbietet uns das in 5. Mose 18, folgende und vielen anderen Stellen. Das ist wirklich Katholizismus. Da gibt es katholische Verlage, die bringen solche heiligen Bücher raus. Das sind finsterste Dinge, wo es einem wirklich ganz unheimlich wird. Da schweben die Leute. Bei dem Pater Pio in Rom, die Hostie, er musste sie gar nicht mehr den Leuten geben. Die hat er durch Telekinese in den Mund der Leute schweben lassen, wird berichtet. Und solche Dinge. Also Zauberpraktiken noch und noch. 397 nach Christus wird dann der Reliquienkult eingeführt. Das heißt, die Knochen und Teile von Verstorbenen haben wundertätige Kräfte. Die werden in die Altäre eingemauert. Und der Altar hat dann wundertätige Kraft. Das ist reine Magie. Reine Magie. 431 nach Christus in Ephesus natürlich. Da war die Diana verehrt worden, die Gottheit. Und genau dort wird im Jahr 431 Maria, die Mutter Jesu, dogmatisiert zur Mutter Gottes oder Gottesgebärerin. Natürlich hat sie den Sohn Gottes geboren, wir ehren sie auch, aber sie kann niemals angebetet werden, ja? Dass man sie als Mittler zum Mittlerin zum Mittler oder sogar als Miterlöserin, jetzt will man sie ja dogmatisieren, verehrt. 529 bilden sich die ersten Mönchsorden, die Benediktiner in Italien. 550 wird die letzte Ölung eingeführt als Sterbesakrament. 592 wird das Fegefeuer erfunden, dass es nach dem Tod noch eine Möglichkeit gibt, herauszukommen aus dem Zwischenzustand der Läuterung. In der Bibel gibt es kein Fegefeuer, nur in den Apokryphen. Ja, ich weiß nicht, welchem Buch, Makkabäer, glaube ich, aber das gehört nicht zu Wort Gottes. Und da kam ja dann die Ablasszahlung, dass man durch Geldzahlung die Seelen der Verstorbenen aus dem Fegefeuer heraushelfen kann, damit sie sich schneller aus diesen Qualen herausentwickeln. Und dadurch wird viel Geld gemacht für Kirchenbauten, Petersdom zur Zeit Luthers, Ablass. 688, ein Kreuz aus Holz, Stein oder anderen Materialien soll angebetet werden, so wie die Ikone in der Ostkirche. Das ist ja eine ähnliche Entwicklung. Dann Heilige sollen im Gebet angerufen werden können. 715 wurde das dann vollends dogmatisiert. Die Bilderverehrung im Jahr 787 wird hier nochmal ganz besonders gelehrt. 1074 erst kommt die Lehre auf, dass die Priester ehelos bleiben müssen, Zölibat. Das ist erst 1000 Jahre nach Christus eingeführt worden. Und da war ja dann die Trennung der Ostkirche schon. Und das, was jetzt kommt, ist in der Ostkirche nicht alles in dem Maße in den orthodoxen Kirchen. Aber das, was bisher war, haben auch die orthodoxen Kirchen. Und da haben die dann eine eigene Entwicklung genommen, ja, diese Spaltung in Ost-West, 1054, glaube ich, war es. Bei den Orthodoxen sind nur die Bischöfe zölibatär, aber nicht die Priester, nicht unbedingt. Im Jahr 1100 wurden Seelenmessen für Verstorbene eingeführt. Durch Geldzahlung konnte man dem Priester Geld geben, dass er die Messe für Verstorbene führt, den Ablass dann. Gleich danach 1115 der Ablass, also der Freikauf von zeitlichen Sündenstrafen aus dem Fegefeuer durch Bußleistungen oder durch Geld. Gibt es heute noch. Ablass gibt es heute noch genauso. Ja, ist nichts geändert worden. Im Gegenteil, es wurde noch schlimmer seit Luther. Ich komme gleich darauf. 1208, das Rosenkranzbeten wird eingeführt. Ave Maria, ja, zu Maria, zu einer Verstorbenen, wird hier spiritistisch gebetet. 1215 erst wird die Transsubstantiationslehre dogmatisiert, also die Wandlung materialiter der Hostie in den Leib und des Weines in das Blut Jesu. 1414 wird dem Kirchenvolk der Wein entzogen, es darf nur die Hostie nehmen. Obwohl der Herr Jesus sagt in Matthäus 26, Vers 27, trinket alle daraus. Dann nach Luther, jetzt sind wir nach Luther 1545, das Tridentinische Konzil richtet sich gegen die Reformation. Und dann die Jesuiten ja noch mehr, heutiger Papst Jesuit. Und da wird gesagt zum Beispiel, wer behauptet, allein durch den Glauben werde der Sünder gerechtfertigt, der sei ausgeschlossen. Das war ja die Hauptlehre Luthers. Luther hatte aber die Werke nie ausgeschlossen, er hat nur gesagt, der Glaube rettet und die Werke sind dann die automatische Frucht des Glaubens. Während der Katholik sagt, Glaube und Werke retten dich. Unterschied. Der muss die Werke, der weiß nie genau, ob er Heilsgewissheit hat, ob seine Werke ausreichen. Genau wie in allen Religionen. Der Moslem weiß es auch nicht, der Hindu weiß es nicht. Aber der Christ, der die persönliche Beziehung zum Herrn Jesus hat, der weiß, dass er Heilsgewissheit hat, dass er in den Himmel kommt und er tut die guten Werke dann aus Liebe und Dankbarkeit. Glaube ohne Werke ist tot. Ist dann die Folge. Die Werke des Glaubens sind nicht die Werke des Gesetzes, sondern sie sind die Frucht des Geistes, in Stichwort jetzt gesagt. Aber hier, wer behauptet, allein durch den Glauben werde der Sünder gerechtfertigt, der sei ausgeschlossen. Oder wer behauptet, die empfangene Gerechtigkeit werde nicht vor Gott durch gute Werke vermehrt, sondern diese Werke seien nur Früchte und Zeichen der erlangten Rechtfertigung, der sei ausgeschlossen. Das, was ich gerade erklärt habe. Das kann nicht zusammengehen. Man hat ja dann die gemeinsame Erklärung verfasst, in Augsburg unterzeichnet, 1999, glaube ich. Ich habe es irgendwo notiert, aber ich kann es nicht mehr nachschlagen. Jedenfalls werden da die Begriffe nur übertüncht. Es ist nicht wirklich eine Einigung. Wenn hier von Glaube und Gerechtigkeit geredet wird, denkt der Katholik was anderes als der Protestant. Man hat aber versucht, hier Kompromisse zu machen, aber es funktioniert nicht wirklich. Da hat etwa Leo Kardinal Schäfzig in seinem letzten Werk der Ökumene, der steile Weg der Wahrheit, darauf hingewiesen, dass hier nur Begriffe übertüncht werden. Es gibt also auch aufrichtige Katholiken, die sagen, so kann Ökumene nicht funktionieren, wenn man das nur so oberflächlich zupinselt. Man muss grundsätzlich von der Bibel her die Dinge ganz neu durchdenken. Und es kann nur das Wort Gottes maßgeblich sein, nicht irgendwelche diplomatischen Verhandlungen. Ja, und ich möchte auch schließen mit, und das andere habe ich ja schon genannt, nicht, was dann noch später kam nach Luther, die unbefleckte Empfängnis Marias, die Unfehlbarkeit des Papstes, die angebliche und Marie Himmelfahrt. Das gab es zur Zeit Luthers noch nicht als unfehlbare Lehre. Luther würde sich heute im Grab rumdrehen, wenn er sieht, dass man hier alles das bereit ist zu schlucken, um hier die Ökumene voranzutreiben. Ja, und so möchte ich schließen mit einem Zitat von einem Katholiken, Leo Kardinal Schäfzig. Ich habe ihn persönlich noch kennengelernt bei einer Veranstaltung in München, ein Jahr vor seinem Tod, haben auch einiges geredet. Und er ist da sehr aufrichtig und sagt, im Grunde geht es gar nicht, diese Ökumene, wie das jetzt versucht wird, hat er von katholischer Seite genauso gesagt wie ich von evangelischer. Und in seinem letzten Buch, 2004, eine Aufsatzsammlung Ökumene, der steile Weg der Wahrheit, hat er Folgendes geschrieben, aus katholischer Sicht. Die fortschreitende Pluralisierung innerhalb der Konfessionen und Kirchen hat eine tiefreichende Unsicherheit in Glaubensdingen erbracht, sodass unter anderem die Frage nach dem Wesen des Katholischen nicht mehr gestellt werden kann und darf. Von der Theologie maßgeblich gefördert hat dieser Verlust zum Ersatz des Katholischen durch einen weitläufigen Katholizismus geführt, der sich nur noch durch Verlegenheitsbegriffe wie etwa große Flexibilität, geschichtliche Bedingtheit oder katholische Weite umschreiben lässt. Zitat Ende. Das Gleiche könnte man von evangelischer Seite her sagen. Es wird alles relativiert. Und er sagt auch, und da kann ich ihm nur zustimmen, der Anspruch der Wahrheit muss bis auf den Grund gehen, schreibt er, als aufrichtiger Katholik. Und er sagt auch weiterhin, dass bei Annahme der Rechtfertigungslehre das ganze katholische Kirchensystem sich ändern müsse, sodass für den Katholizismus nur die Alternative Kirche oder Rechtfertigung gegeben sei. Ich hätte gerne noch mehr zitiert, aber das mal ganz kurz. Und dann sagt er allerdings, das möchte ich abschließend jetzt wirklich nennen, dass er schlägt jetzt eine andere Form der Ökumene vor, und das möchte ich euch im Original zitieren. Er schreibt wörtlich, die Kirche wartet nicht mehr unbewegt auf die Rückkehr der evangelischen Gemeinschaften. Also die katholische Kirche wartet nicht mehr unbewegt. Sondern sie bewegt sich mit diesen zusammen auf eine noch deutlichere und vollkommenere Einheit hin. Damit ist aber gesichert, dass dieses vollkommene Einssein nicht außerhalb der katholischen Kirche, etwa in einer neuen Überkirche geschehen könne, sondern dass dies in der katholischen Kirche vor sich gehen werde. Das Ziel ist also auch hier die katholische Kirche, aber der Weg ist nicht die Rückkehr zu ihr, sondern die gemeinsame geistige Bewegung und Erneuerung aller christlichen Konfessionen, eine Bewegung, die schließlich in die katholische Kirche einmündet. Das ist zwar gegenüber der Vorzeit eine neu entwickelte Auffassung, aber kein dogmatischer Bruch. Zitat Ende. Aber liebe Geschwister, genau das können und dürfen wir von der Bibel her nicht tun. Wir können uns nicht in ein unreformierbares System, das sich selber durch seine Dogmen unreformierbar gemacht hat, einmünden lassen, sondern müssen von der Bibel her ganz klar widerstehen durch das Vierfache allein, allein die Bibel, allein Jesus Christus, allein der Glaube, allein die Gnade. Und die Werke sind die Frucht des Glaubens und nicht Voraussetzung für die Erlösung. Und damit möchte ich auch schließen. Ich danke euch für die Geduld und möchte am Schluss noch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Lieber Heiland, wir wollen dich bitten für aufrichtige Katholiken, dass sie durch dein Wort lesen und dass sie erkennen, was in ihrer Kirche biblisch und was in ihrer Kirche unbiblisch ist. Und da, wo es nicht reformierbar ist, dass sie auch merken, wir können da nichts mehr machen. Wir müssen herausgehen, Herr. Und da schenk auch evangelischen Christen, die hier sind, die auch sehen, die Kirche ist unterwandert worden. Herr, wir weinen, wir leiden darüber und können nur beten, Herr, schenk noch Umkehr bei Einzelnen, die sich noch ansprechen lassen von deinem Wort. Gebrauche uns dazu und hilf uns auch beim Aufbau bibeltreuer Gemeinden, Herr, dass wir uns nicht unsere Kräfte verzehren mit unnötigen Kämpfen, sondern dir von ganzem Herzen dienen können im Bau deines Reiches. Herr, dir sei Lob und Ehre gebracht, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Amen. Um 11:45 gibt es Essen und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.